Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Am Küchentisch ihrer Familie hatte sie ein Aha-Erlebnis, das sie dazu bewog, die Fahne der Energiewende zu hissen. Anna Leitreiter ist eine interessante Persönlichkeit, die sich mit Herz, Hirn und Hand einer grüneren Zukunft verschrieben hat. Sie beschreibt sich selbst als Umsetzerin der Energiewende. Ihr sinnstiftendes Credo lautet, gemeinsam haben wir mehr Energie. Ihr Steckenpferd ist nämlich eine gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Sie interessiert sich dafür, wie Mieterinnenstrom das Leben der Menschen in Mehrfamilienhäusern verändern kann. Anna ist Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, Aufsichtsratsvorsitzende bei Greenpeace, Vorstandsmitglied bei der Bürgerenergie Nord EG sowie Gründungsmitglied der Sonnenkraftwerk Henstedt-Ulzburg EG. Ihr Lebenslauf gleicht einem durchgehenden Trommelwirbel, wenn es darum geht, auf erneuerbare Energien und die aus ihrer Sicht wichtige Bürgerbeteiligung aufmerksam zu machen. Anna hat zwar schon viele Vorträge gehalten und sich, wie bereits erwähnt, nahezu allumfassend für eine grünere Zukunft stark gemacht. Heute aber darf ich sie zu ihrem ersten Podcast-Interview begrüßen, in dem sie mit mir über den gemeinschaftlichen Energiestrom sprechen will. Herzlich willkommen, liebe Anna. Anna, freue mich, dass du da bist.
Das ist ja toll. Vielen Dank.
Ja, ich habe es dir im Vorgespräch schon angeteasert und gerade auch nochmal gesagt, du hattest ja eine Äußerung deines Vaters am Küchentisch, der dich tatsächlich ins Nachdenken, ins Grübeln gebracht hat. Und magst du da vielleicht einmal drauf eingehen, was dieser Impuls gewesen ist, dass du dann in Richtung Energiewende dich ausgerichtet hast?
Ja, da kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin so eine typische Gesellschaftswissenschaftlerin, wie man das so schön nennt. Also absolut keine Technikerin, habe Sozialwissenschaften studiert und das im internationalen Kontext. War dann im Studium schon im Ausland in Äthiopien zum Beispiel und habe dort auch mitbekommen, wie Menschen eben ohne Elektrogeräte, ohne Strom, ohne Energie im Ganzen eigentlich leben, sondern mit dem, was sie haben, eben zurechtkommen. Und gleichzeitig komme ich aus einer Familie mit einer Großfamilie mit 5 Kindern. Mein Vater war lange selbstständig, hat sich Anfang der 2000er in der Solarbranche auch selbstständig gemacht und hat damit auch diesen ganzen Solaraufbau-Boom mitbekommen beziehungsweise mit selber gestaltet und hat darüber natürlich zu Hause viel berichtet. So, und das so zusammen. Auf der einen Seite habe ich mich immer dafür interessiert, wie Menschen eigentlich ihr Leben gestalten. Und auf der anderen Seite erzählt mein Vater, wie plötzlich Solarmodule die Demokratisierung der Energiewirtschaft voranbringen. Und ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das? Bis ich dann aus Äthiopien wiedergekommen bin und eben gemerkt habe, wie man auch ohne Strom am Küchentisch sitzen kann oder noch nicht mal am Küchentisch, sondern auf dem Boden einer kleinen Hütte. Und mein Vater erzählte dann eben wieder von seinem Arbeitstag und plötzlich ging mir im wahrsten Sinne des Wortes das Licht auf, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, Demokratisierung der Energiewirtschaft. Das heißt, die Menschen können selbstbestimmt ihren Strom erzeugen. Sie sind nicht davon abhängig, dass ihnen jemand anderes etwas gibt. Das ist natürlich im äthiopischen Kontext was komplett anderes als im deutschen. Aber nichtsdestotrotz habe ich da schon plötzlich gespürt, da ist ganz, ganz viel Kraft drin, ganz viel Energie. Und dann habe ich mich mit dem Thema näher beschäftigt und habe auch mit meinem Vater gemeinsam eine Genossenschaft gegründet. Damals das Sonnenkraftwerk Henstedt-Ulzburg, weil wir einfach festgestellt haben, es gibt zwar viele Menschen mit Einfamilienhäusern, die das selber machen können. Das ist die Grundlage sozusagen unserer Energiewende lange Zeit gewesen. Darauf können wir stolz sein, dank des EEGs, das wir gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch andere, ganz viele große Dächer. Und dafür müssen sich Menschen zusammentun und diese Dächer nutzen, sprich mehr Energie gemeinsam. Dafür gibt es das schöne Modell der Genossenschaft und damit haben wir dann gestartet. Ja, und so kam eins zum anderen. Ich habe mich dann eher auf die Politik konzentriert, habe lange in der NGO-Welt gearbeitet und habe eigentlich gesagt, wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen, die Gesetze müssen da sein, damit wir überhaupt selbstbestimmt diese Energiewende gestalten können. Also ne, diese Demokratisierung passiert ja nur, weil wir in Deutschland das EEG mal eingeführt haben und dann alles, was damit zusammenhing und fortführte. Deshalb habe ich mich eben auf diesen Politikbereich konzentriert, habe dann auch lange in der Verwaltung gearbeitet und habe eben verstehen wollen, wie Politik eigentlich gemacht wird. Aber so dieses genossenschaftliche, gemeinsame Handeln und somit die Energiewende vor Ort in meinem Umfeld gestalten, das war immer so ein bisschen mein Herzblut und darauf konzentriere ich mich jetzt eben verstärkt.
Okay, cool. Vielen Dank erstmal, Anna, für die umfangreiche Schilderung. Ich bin in Äthiopien gedanklich nochmal hängen geblieben. Wann warst du da? In welchem Jahr? Wie lange ist das her?
2009 war das.
2009. Das habe ich mich erwartet, dass das schon ein paar Jahre her ist. Meine Frage ist, hast du da noch irgendwie in der Folge, und damals waren wahrscheinlich wenig Solaranlagen da vor Ort, oder? Ich würde mal behaupten,
Ja,
so gut wie
eigentlich
gar nichts.
keine.
Genau, keine. So habe ich es erwartet. Hast du da mitbekommen, dass tatsächlich in den letzten Jahren, wo ja tatsächlich auch in Afrika der Solar, ich würde jetzt nicht vom Boom sprechen, aber Ausbau gestartet ist, sich dadurch was verändert hat?
Ja, schon. Also es hat sich in Äthiopien selber kann ich es nicht sagen, da bin ich seitdem leider nicht mehr gewesen. Ich weiß es nur von Menschen, die ich kenne, die dort gewesen sind, dass besonders in den ländlichen Regionen sich einiges getan hat. Das ist natürlich nicht eine Stromversorgung, wie wir es heute kennen, aber zumindest haben viele Menschen in ihren Hütten oder um ihre Hütten herum ein, zwei, fünf Solarmodule, um ihre Handys zu laden, um irgendwie das Nötigste im Alltag damit zu regeln. Aber in anderen afrikanischen Ländern, in denen ich in den letzten Jahren viel gereist bin, in Kenia, in Südafrika, in Sambia, da passiert wahnsinnig viel. Und das ist natürlich erstmal ein Aufbau von einer neuen Energiewirtschaft, an der alle anders partizipieren können, ja.
Ja, sehr gut. Und dann hast du das Thema Mieterstrom angesprochen. Ich muss ja zugeben, das haben wir im Vorgespräch noch nicht angekratzt. Ich bin ja da auf Seite der Stadtwerke Flensburg lange Zeit in Anführungszeichen Leidtragender gewesen von diesem Mieterstrommodell, was es gab. Und ich kann mich erinnern, es war fachlich total spannend, dieses Auseinanderklamüstern, okay, jetzt kommt die Strommenge vom Dach, der ist gerade im Urlaub, der verbraucht was und wie wird das jetzt aufgeteilt? Dann musste dann im Grunde genommen wieder die deutsche Gründlichkeit alles im Grunde auf Viertelstundenbasis auseinanderklamüstert werden, damit man genau weiß, wer wo ist. Was ist da euer Ansatz oder sagt ihr, nee, Genossenschaft, dann gehört eh alles allen, das wird gar nicht so haarklein auseinandergespalten, wie wir das damals versucht haben, weil wir sind damals echt insofern dran gescheitert, weil wir es irgendwann raus hatten in Excel, aber unser Tool, das war das Robotron-Energiedatenmanagementsystem, überhaupt nicht in der Lage war, das abzubilden, was wir uns denn da alles von hinten durch die Brust überlegt hatten. Wie ist da euer Ansatz oder sagst du, nee, das ist jetzt so ein Aspekt, der geht jetzt energietechnisch, energiewirtschaftlich zu tief da hast du andere Profis, die das machen.
Nee, da können wir gerne mal drüber sprechen. Also, wir haben 2019 mit ein paar Leuten zusammen die sogenannte Bürgerenergie Nord gegründet, die Energiegenossenschaft BEN. Da ist mein Vater auch wieder mit dabei. Also wir sind gemeinsam dort im Vorstand und gestalten das Ganze gemeinsam. Und unser Hauptfokus liegt wirklich auf Mieterstrom. Also die BEN ist Mieterstromexperte für den Norden. Wir machen das in Schleswig-Holstein, Hamburg und Speckgürtel von Hamburg. Und genau wie du sagtest, also die Tücken von Mieterstrom liegen tatsächlich im Bereich Abrechnung, Bilanzierung, Aufteilung der Energie. Nichtsdestotrotz gibt es Lösungen und ich glaube, das ist die gute Nachricht an der ganzen Sache. Deswegen haben wir auch das Ganze genossenschaftlich aufgebaut. Mieterstrom ist ein Geschäftsbereich, wo wahnsinnig viele Akteure zusammenkommen. Man hat die Mieterinnen und Mieter, man hat auch teilweise Bewohnerinnen und Bewohner, die keine Mieter sind, sondern selber Eigentümer sind. Also Mieterstrom suggeriert immer, dass das Menschen sind, die dort zur Miete wohnen. Aber letztendlich geht es um die Nutzung von Solarstrom oder von erneuerbaren Energien in Mehrfamilienhäusern. Und das können genauso gut Eigentümerinnen sein. Dann hat man natürlich noch das Thema Hausverwaltung oder noch andere EigentümerInnen, die dort vor Ort nicht wohnen. Oder man hat Menschen, die da zwar eine Wohnung haben, aber vielleicht zu alt sind oder sich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Dann hat man Erben, mit denen man sich beschäftigt oder die das eigentlich für einen regeln. Also da sind wahnsinnig viele Menschen, die dort zusammenkommen, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und ich sage das immer so ein bisschen spaßig, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal wahr. Ich werde noch mal ein Buch schreiben. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich werde noch mal ein Buch über WEG-Versammlungen schreiben.
Oh ja.
Für alle, die damit mal was zu tun hatten, Wohneigentümergemeinschaften, WEGs, sind hochspannende Konstrukte, wo wahnsinnig viele verschiedene Persönlichkeiten zusammenkommen. Und wenn man sich vorstellt, diese Persönlichkeiten sollen jetzt gemeinsam die Entscheidung treffen, PV aufs Dach. Sie sollen aber auch gleichzeitig, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, das Ganze dann auch umsetzen und betreiben. Funktioniert in der Regel nicht. Das hat nichts mit Energiewirtschaft zu tun. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob das komplex ist, technisch umsetzbar und so weiter und so fort, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass Menschen hier zusammenarbeiten müssen, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven kommen, sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe haben, auch Interessen haben und auch gar nicht deren Zeit, das beansprucht, also das ist gar nicht deren Aufgabe, sondern sie haben da einfach eine Wohnung, in der sie wohnen oder in die sie vermieten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns das angeguckt. Seit 2017 gibt es das sogenannte Mietersprunggesetz, was es überhaupt ermöglicht, in Mehrfamilienhäusern PV zu nutzen. Und wir haben immer wieder festgestellt, warum wird das denn nicht umgesetzt? Warum gibt es denn so wenige Projekte? Und meine Lesart ist, ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich hinterlegen kann, das liegt daran, dass es einfach auch menschlich, kommunikativ, gesellschaftlich sehr komplex ist, sowas umzusetzen. So, also haben wir gesagt, wir gründen eine Genossenschaft, weil der Vorteil ist, die können trotzdem alle mitmachen, können das dann aber auf uns, ich nenne das jetzt mal abladen. Also wir können das Ganze professionell übernehmen. Wir nehmen die Arbeit ab. Wir haben auch das Know-how. Aber trotzdem kann sich jeder beteiligen. Trotzdem darf jeder mitmachen.
Okay, das heißt, die müssen gar nicht mehr selber eine Genossenschaft gründen, sondern die würden das praktisch in eurem Mantel machen und wären da. Die Info hätte ich vor ein paar Wochen gebraucht. Da hatte ich eine Podiumsdiskussion in Sankelmark und auch, also wirklich inhaltlich total spannend, aber da steht dann irgendwann eine Frau auf und wir waren fachlich total abgedriftet, muss ich zugeben. Es waren die energiepolitischen Sprecher aller Parteien in Schleswig-Holstein mit dabei und da steht die Frau auf, irgendwie 65, 70 oder sowas, sagt, sie wird nichts von dem verstehen, was wir da vorne erzählen, aber sie wohnt halt mit sechs anderen Parteien zusammen, die wollen alle PV aufs Dach bekommen und sie sind sich sogar einig, das heißt, das, was du eben beschrieben hast, Anna, diesen Schritt haben sie schon überwunden, dass sie miteinander geredet haben und das hinbekommen haben, aber wir konnten ihr alle nicht raten, wie sie es hinbekommen, weil sie hatte Angst davor, dass sie jetzt irgendwie so eine Stromgenossenschaft gründen sollen. Der hätte ich sagen können, ruf Anna an, die macht das für dich, fertig. Das, ja, total
Ja.
cool. Also der Bedarf ist da. Das würde ich jetzt schon mal unterstreichen. Sehr gut.
Ja, der Bedarf ist riesig. Wir machen gar keine aktive Projektakquise mehr. Die Projekte gibt es sowieso und die Menschen finden uns auch. Weil, ich meine, du hast ja in deinem Podcast viele Stadtwerke, VertreterInnen. Und die Perspektive von Stadtwerken ist hier bestimmt eine sehr relevante. Stadtwerke haben dieses Know-how bis jetzt noch nicht aufgebaut, sind aber in der Regel der erste Ansprechpartner für eine WEG. Also es gibt zwei Ansprechpartner, Stadtwerke oder der PV-Installateur. Manchmal vielleicht noch der Elektriker. Aber meistens irgendwie, ich suche mir jemanden, der irgendwie PV verkauft und den rufe ich an und frage, kannst du mir nicht so eine PV-Anlage bauen? Und er sagt, ja, ich kann dir die PV-Anlage bauen, das ist kein Problem. Ich kann dir die auch genau gut berechnen, damit sie für dieses Haus die richtige Energiemenge produziert, damit es wirtschaftlich ist. Aber ich kann dir nicht sagen, wie die Energie jetzt vom Dach in die verschiedenen Wohnungen verteilt wird. Wenn ich das noch könnte, weil ich einen guten Elektriker habe, okay, aber wie das Ganze dann abgerechnet wird, wie ihr dann am Ende des Jahres eine Stromabrechnung, die auch noch energiewirtschaftlich korrekt ist, macht, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß kein PV-Installateur. So, also gehen die Leute zu den Stadtwerken und sagen, Stadtwerke, das ist doch euer Kerngebiet. Dann sagen die Stadtwerke aber, nee, also dafür haben wir keine Prozesse, dafür haben wir keine Software, dafür haben wir kein Know-how, dafür haben wir auch gar keine Kapazitäten, weil wir haben andere Aufgaben.
Ja.
Und dann steht die Frau, von der du gerade sprichst, die stellvertretend für sehr viele andere Menschen im Land ist, steht da und weiß eigentlich gar nicht, wo sie hin soll. Also das eine ist, wer hat überhaupt das Know-how, solche Projekte umzusetzen? Und dann, wer kümmert sich darum? Wer macht eigentlich dann die Arbeit? Und deshalb haben wir gesagt, wir machen eine Genossenschaft, die BEN, die übernimmt genau das. Alle können sich beteiligen, keiner muss. Das heißt auch da, es gibt in jeder WEG so, ich nenne das jetzt mal Menschen, die grundsätzlich erstmal dagegen sind.
Ja,
Und
ist
das
auch
sind die,
okay.
genau, das sind noch nicht mal nur Bedenkenträger, sondern das sind Menschen, die wollen das einfach nicht. Und auch die muss es geben. Die müssen dann aber auch nicht mitmachen, weil so ein WEG-Beschluss ist erstmal ein Mehrheitsbeschluss. Wenn die Mehrheit dafür ist, eine Mieterstromanlage zu bauen, dann muss die Minderheit, die absolut dagegen ist, damit erstmal leben. Das heißt aber nicht, dass die Person mitmachen muss. Die Person muss weder den Strom abnehmen, muss er nicht oder sie, und sie muss sich auch nicht finanziell beteiligen, weil das übernehmen wir als Genossenschaft. Ja, wir als BEN sind sowohl Investor, also diejenigen, die das Geld investieren, als auch Betreiber. Das heißt, wir betreiben die Anlage, wir verkaufen den Strom an die Bewohnerinnen und Bewohner und speisen den Rest ein. Wir kaufen auch den Strom, der zusätzlich notwendig ist, wenn kein Solarstrom verfügbar ist im Speicher oder erzeugt wird. Dann kaufen wir diesen sogenannten Netzstrom, der nur zusätzlich notwendig ist, zu, sodass wir Vollversorger für die Menschen in den Mehrfamilienhäusern sind.
Okay, verstehe ich. Und der oder die Einzige, die nicht mitmacht, oder die kann mehr als einer sein, die haben den ganz normalen weiteren Stromtarif bei den Stadtwerken, bei Yellow, bei E.ON, was weiß ich, wo auch immer. Und die sind einfach außen vor. Okay,
Ja.
verstehe ich. Das ist clever. Ihr investiert, das heißt, aber das ist ja für eine WEG dann ja das Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, die müssen nur die Idee haben oder mindestens 50% müssen die Idee auch gut finden, dass sie eine Solaranlage aufs Dach haben wollen. Und dann läuft das ja mit euch. Das ist, wie viele Projekte habt ihr denn schon gemacht? Gibt es da irgendwie Zahlen, die du veröffentlichen magst? Wie viele Megawattstunden oder was auch immer passiert da bei euch?
Ja, genau. Also ich kann mal so ein bisschen erzählen, was wir so an Projekten machen. Und wir haben, wie gesagt, Projektakquise haben wir schon eingestellt. Wir beraten die, die auf uns zukommen, weil sonst würden wir überhaupt nicht mehr klarkommen. Wir haben im Moment Projekte in der Umsetzung, wirklich in der Umsetzung von 1,5 MW, also Megawatt.
Okay.
In Norddeutschland, also in ganz Schleswig-Holstein und im Hamburger Raum. Wir haben bis jetzt haben wir 15 Projekte am Netz, also das sind die, die schon in Betrieb sind. Das sind hauptsächlich tatsächlich WEGs, aber auch Wohnungsbaugenossenschaften, kleine und größere. Also Wohnungsbaugenossenschaften, die zum Beispiel sagen, ja, wir haben hier eine Reihe von Mehrfamilienhäusern, wo wir gerne Mieterstrom machen wollen, aber wir als Wohnungsbaugenossenschaft, das ist nicht unser Kerngebiet. Wir brauchen einen Partner, die das für uns machen. Und als Energiegenossenschaft sind wir natürlich prädestinierter Partner für Wohnungsbaugenossenschaften, weil wir beide aus dem gleichen Spirit kommen, wie es so schön heißt. So setzen wir zum Beispiel in Neumünster mit der Baugenossenschaft Holstein mit der BGH dort Mieterstromprojekte um. Wenn die ihre Dächer sanieren, dann bauen wir da die PV-Anlagen und betreiben dann eben die Mieterstromanlage. Aber wir haben eben auch zum Beispiel Kirchengemeinden oder öffentliche Gebäude, wo dann ein Kulturverein, eine Hausmeisterwohnung und eine Kita drin ist. Hintergrund ist, Mieterstrom klingt immer, weil ich sagte vorhin schon, ne? Es sind nicht immer nur Menschen, die mieten, es sind nicht immer nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Eigentümer, Bewohnerinnen und Bewohner. Aber es können eben auch einfach verschiedene Verbraucher sein. Also in einem städtischen Gebäude, wie gesagt, ein Kulturverein, eine Hausmeisterwohnung und eine Kita sind schon drei verschiedene Verbraucher. Auch da ist das gleiche Prinzip. Der Strom, der Solarstrom vom Dach muss im Haus auf verschiedene Verbraucher verteilt werden. Oder ein städtisches Gebäude, wo eine Diakonieeinrichtung für Wohnungslose drin ist, wo jeden Mittag gekocht wird für diese Wohnungslosen, wo sie duschen können, wo auch ein E-Bus, ein Elektrobus geladen wird, der dann nachts zu den Wohnungslosen fährt und sie versorgt. Also da ist wahnsinnig viel Stromverbrauch. Das Gebäude ist städtisch. Eine Stadt, das ist in Hamburg ein Projekt, in Hamburg-Eimsbüttel, die Stadt selber kann oder will oder soll nicht die eigenen PV-Anlage da drauf bauen, wird dann zum Stromlieferant, wenn sie dieser Diakonie den Strom liefert. Alles viel zu kompliziert, macht kein Mensch. Also bauen wir als Energiegenossenschaft diese PV-Anlage darauf. Wir bekommen von der Stadt das Dach zur Verfügung gestellt und machen einen Stromliefervertrag mit der Diakonie und versorgen die. Also, was ich damit sagen will, ist, die Projekte sind sehr vielfältig und von der Größe her sehr, sehr unterschiedlich. Also unser kleinstes Projekt im Neubau sind 8 Wohneinheiten, das ist aber eher im Neubau, weil da kannst du von vornherein die Elektrik so machen, wie sie sein soll. Du kannst die richtigen Zähler einsetzen, du kannst die Wandlermessung oder auch intelligente Zählsysteme einbauen. Also da gibt es einfach andere Kostenvorteile, die man im Neubau hat, weswegen 8 Wohneinheiten schon interessant sind. Da ist auch nur eine kleine PV-Anlage von irgendwie knapp 20 kW drauf. Aber wir haben eben auch große Projekte, wo wir dann eher 50 Wohnungen haben, wo dann eben eine entsprechend große PV-Anlage drauf ist von 70, 80 kW. Oder eben so städtische Gebäude, wo dann eher so 45 kW drauf sind. Von daher, das ist sehr, sehr unterschiedlich und unsere Partner sind dementsprechend auch sehr unterschiedlich und das ist das, was eigentlich Spaß macht, weil als Genossenschaft nimmt man sie dann eben alle auch mit.
Ja, glaube ich. Du hast jetzt gerade mal ein paar Leistungsdaten von den einzelnen Häusern genannt, von 20 bis 80 kW, so in der Größenordnung. Auf einem normalen Einfamilienhaus sind es ja meistens irgendwie, keine Ahnung, 10 kW, vielleicht mal 20, wenn es eine richtig große Dachfläche ist. Das heißt aber, wie bitte?
Ja, genau. Also eigentlich sind so zwischen 5 und 10 kW so ein.
Richtig, genau. Und da ist ja der solare Deckungsanteil meistens irgendwie 20, 30%. Wenn man ein Elektroauto hat, kommt man auf über 50%, wenn man sich anstrengt, mehr oder weniger. Das heißt aber, der solare Deckungsanteil ist da schon geringer. Oder sagt ihr, nee, ihr seid nicht nur auf dem Dach, sondern ihr habt auch, keine Ahnung, an den Fassaden oder im Garten noch irgendwie was, oder ihr seid nur auf dem Dach. Ich sehe das schon an einem Kopfschütteln. Das heißt, ihr nutzt dann aber wahrscheinlich schon Batterien, um es möglichst gut zu puffern und auch in die Nachtstunden und zu retten, oder?
Genau, also wir nutzen immer Batterien, weil wir den Anspruch haben, dass die Menschen möglichst viel Solarstrom verbrauchen können. Und erst dann ist die Ersparnis ja wirklich groß, weil wenn sie hauptsächlich Netzstrom von uns geliefert bekommen, dann ist das der Preis, den sie vielleicht ein bisschen teurer. Unser Netzstrom ist schon auch ein bisschen günstiger, weil wir dann natürlich andere Einkaufspreise bei Mengen haben. Aber da ist die Ersparnis nicht so groß. Aber der Solarstrom ist natürlich der günstigere. Und deshalb wollen wir, dass unsere Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit haben, möglichst viel davon zu verbrauchen. Deshalb planen wir die Solaranlage auch entsprechend. Wir sind nur auf dem Dach. Fassaden und sowas haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das ist einfach ein Kostenfaktor, weil wenn die Investitionskosten hoch sind, dann ist auch der Preis, für den wir diese Solar-Kilowattstunde Strom verkaufen müssen, ist dann auch entsprechend höher. Und dann ist es nicht mehr attraktiv für die Menschen und dann machen sie nicht mehr mit. Deshalb müssen wir unsere Investitionskosten, müssen wir schon, ich sag mal, in einem guten Rahmen halten. Gerade jetzt, wo gerade wieder PV-Preise sinken, also Modulpreise sinken, ist das natürlich, sind das erstmal gute Nachrichten. Die Kostentreiber bei so einer Mieterstromanlage sind aber tatsächlich nicht die PV-Module auf dem Dach, sondern sind zum Beispiel Gerüstkosten. Bei Mehrfamilienhäusern hat man immer das Thema, wie kommt man da eigentlich hoch, Arbeitsschutz und so weiter. Also Gerüstkosten sind ein großes Thema und dann eben die Elektrik. Das ist nämlich das, was eigentlich Mieterstrom ausmacht, nämlich die Verteilung von Energie und dementsprechend dann auch die Abrechnung, die dann möglich ist. Und wie aufwendig so ein Umbau der Elektrik im Bestand ist, das wissen vielleicht einige. Da kommen schon Kosten zusammen. Und dementsprechend gucken wir eben, dass wir die Investitionskosten im Zaum halten, damit wir einen Solarstrompreis von, ich sag mal, zwischen unser günstigstes Projekt sind 25 Cent für eine Kilowattstunde Strom, Solarstrom, und beim teuersten sind es 28. Also
Okay.
so dazwischen bewegt sich das.
Gut, aber das ist eine sehr enge Range. Jetzt hätte ich das größer erwartet, hätte auch ehrlicherweise gehofft, muss ich zugeben, dass der günstige günstiger ist, weil auf meinem Dach hat damals mein Installateur ausgerechnet, ich produziere für 17 oder 18 Cent oder sowas. Und das ist ja nur in Anführungszeichen ein Familienhaus. Das heißt, ich musste auch ein Gerüst haben, ich musste auch darunter verlegen. Da wäre auch noch die Frage gewesen, muss dann bei der Elektrik mehr gemacht werden als eine Leitung vom Dach runter? Weil in der Elektroinstallation der einzelnen Wohnung ändert sich ja nichts. Die haben ja kein
Doch.
mehr. Ja, jetzt wird es spannend, aber ich dachte nur, dass das gemessen werden muss. Was muss da geändert werden?
Ja, aber die Frage ist ja, wie es gemessen wird. Und wir sind in Deutschland. Erstens bedeutet das viel Bürokratie im Energiesystem oder im Energiemarkt. Aber vor allem, und das ist eben unsere Hemmschuh im Moment, ist es die fehlende Digitalisierung. Also was wir brauchen, sind digitale Zähler, sind intelligente Messsysteme. Die haben wir einfach noch nicht flächendeckend oder noch nicht mal im Ansatz, weil wir müssen ja im Mieterstrombereich müssen wir eben auch den Zusatzstrom, den Netzstrom liefern. Das ist anders für die Hörerinnen und Hörer, die das Solarpaket 1 schon gut kennen, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass das die meisten sind, kennen auch das andere Modell, die sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Auch da brauchen wir intelligente Messsysteme. Aber der Unterschied zwischen Mieterstrom und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung ist de facto, dass Mieterstrom eine Stromlieferung ist. Und eben auch eine Vollversorgung ist. Also wenn die Sonne nicht scheint und der Stromspeicher leer ist, wird Strom zugekauft aus dem Netz. Bei gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung liefere ich nur den Solarstrom und der einzelne Verbraucher, die Verbraucherin hat noch einen anderen Stromliefervertrag für die Zeit, wenn die Sonne nicht scheint und der Stromspeicher leer ist. Aber auch in dem System müssen die Zähler miteinander kommunizieren, müssen Daten ausgetauscht werden. Ich muss ja wissen, wie viel Solarstrom wird verbraucht und wie viel Netzstrom wird verbraucht. Und das muss ich in meine Abrechnungssoftware hinkriegen. Die haben Unterschied, also bei uns, wir als Ben, wir haben ein sogenanntes Zweitarifmodell. Das heißt, bei uns kostet der Solarstrom weniger als der Netzstrom. Es gibt auch andere Anbieter, die machen einen Mischpreis. Aber bei uns gibt es eben dieses Zweitarifmodell. Das heißt, ich muss ja meinem Kunden gegenüber genau sagen, am Ende des Jahres, du hast so und so viel Kilowattstunden Solarstrom verbraucht und so viel Kilowattstunden Netzstrom. Das muss der Zähler messen und er muss es kommunizieren können in meine Software. Und das kann nun mal kein Ferraris-Zähler.
Nee, das kann er nicht.
Genau. So, und das Zweite ist, ich muss ja für das gesamte Haus auch eine Bilanzierung machen, um mit dem Netzbetreiber dann auch eine Abrechnung machen zu können, wie viel Strom ist reingegangen, wie viel Strom ist rausgegangen. Das ist nichts anderes als bei einem Einfamilienhaus. Bloß bei einem Mehrfamilienhaus kommt eben hinzu, dass, wie du anfangs ja auch sagtest, vielleicht zwei, drei Leute auch nicht mitmachen wollen und noch ihren Yellow-Strom oder E.ON haben. Das heißt, die müssen dann wiederum rausgerechnet werden. Das kann man natürlich in Excel machen, so wie du das vorhin erzählt hast von den Stadtwerken Flensburg,
Ja.
ist aber ziemlich kompliziert und ist vielleicht nur möglich, wenn man ein einziges Projekt hat. Und auch dann verzweifelt man. Wir haben das mal probiert. Auch dann verzweifelt man.
Ja, ich.
Aber viele Netzbetreiber sind eben noch an dem Punkt, dass sie keine Prozesse dafür haben, dass sie keine Software dafür haben, dass das über eine Excel-Tabelle läuft. Und dann brauchen wir unsere Daten trotzdem. Also viele Netzbetreiber fragen uns dann nach den Daten, weil sie die einfach nicht haben. Und das sind alles Themen, die eigentlich die Elektrik betreffen. Wo wir in Deutschland einfach aufgrund der fehlenden Digitalisierung noch große Schritte zu machen haben.
Ja, das glaube ich dir. Aber wenn ihr sozusagen auf der, ich sag mal, genauen Messung seid, Viertelstundenmessung und alles ganz scharf, dann wäre die Frage, ob die Reststromlieferung aus dem Netz nicht auch womöglich, ich sag mal, mit viertelstundenscharfen Preisen möglich wäre. Ihr habt im Augenblick wahrscheinlich so eine Pauschalversorgung mit einem Preis das Ganze. Oh, jetzt wird spannend. Das heißt, ihr habt da auch, ich nenne es immer Tibber-Strom, aber in echt gibt es ja noch andere Anbieter, die das auch mindestens genauso gut können. Aber Tibber war einfach der Erste in Deutschland, der damit angefangen hat, ohne die Finanzierung zu können. Das heißt, da wird wirklich auch nicht ein Preis abgerechnet, sondern viertelstündlich oder stündlich variierende Preise.
Also wir haben Viertelstundenwerte. für unsere Systeme. Aber deshalb bauen wir auch in jedem Mieterstromprojekt, wo wir anfangen, bauen wir die Stromzähler, die da drin sind, von denen, die mitmachen, aus und bauen unsere eigenen ein. Also das ist nicht nur die PV-Anlage auf dem Dach mitgebaut und das Kabel runtergezogen, sondern wir bauen wirklich den Stromzähler aus und unseren ein, der dann intelligent ist. So, wir haben diese Viertelstundenwerte. Wir können dadurch eben diese Zuordnung des Solarstroms wird wirklich viertelstundengenau machen. Also, wenn jetzt die Oma, die den ganzen Tag zu Hause ist, den ganzen Tag Strom verbraucht, nutzt sie mehr Solarstrom als der alleinstehende im Büro arbeitende Mensch oder der, wo zu Hause einfach niemand ist und der den ganzen Tag unterwegs ist. Der hat dadurch, dass wir immer Speicher einsetzen, die Möglichkeit, abends trotzdem Solarstrom zu nutzen, aber hat natürlich weniger Möglichkeiten, weil tatsächlich der Strom viertelstundengenau zugeordnet wird. Es gibt auch andere Modelle, das machen wir aber nicht. Es gibt auch andere Modelle, das solidarische Prinzip, wo einfach geguckt wird, auch als übers Jahr gesehen, wie viel hat die PV-Anlage produziert, wie viel machen mit und dann teile ich das ganz gerecht über alle auf. Das ist dann ein bisschen einfacher in Excel. Aber wir haben uns eben für die andere Version entschieden, weil wir auch wirklich daran glauben, deshalb sind wir auch eine Genossenschaft, weil wir wirklich daran glauben, dass Menschen in dem Moment, wo sie diesen anderen Bezug zu Energie bekommen, wo sie wirklich sehen, ah, die Sonne scheint, wenn ich jetzt Strom verbrauche, ist es günstiger, als wenn ich es heute Abend oder wann auch immer mache. Und dieser Bezug zu einem flexiblen Energiesystem, das ist eine Verhaltensveränderung, die wir bei den Menschen erreichen müssen. Und wenn wir über die ganzen Themen Flexibilität des Energiemarktes und so weiter reden, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie bringen wir das den Menschen bei? Wie können die Menschen eigentlich Teil davon sein und wie überfordern wir sie eben nicht, sondern machen das eigentlich, ja, wie es immer so schön heißt, sexy oder attraktiv? Wie haben sie auch Lust, daran teilzunehmen? Und was wir wirklich merken, ist, Menschen, die Mieterstrom von uns bekommen, die haben besonders Interesse daran, ins Monitoring zu gucken und zu gucken, ah, wie viel Solarstrom ist denn jetzt gerade verfügbar? Deshalb arbeiten wir jetzt gerade mit unserem Partner, mit dem wir dieses Abrechnen des Mieterstroms machen, Mietergrid. Arbeiten wir daran, dass sie eine App entwickeln, dass wirklich jeder Bewohner, jeder Verbraucher, jede Verbraucherin selber gucken kann, was habe ich denn jetzt gerade an Verbrauch von Solarstrom? Weil das den Menschen einfach das Ganze visualisiert und viel näher bringt. Und wenn sie dann auch noch Teil der Genossenschaft sind und davon finanziell profitieren, weil sie noch eine Dividende am Ende des Jahres bekommen, weil die Gewinne von der Solaranlage so groß sind, dann finden alle Menschen plötzlich die Energiewende total super. Und da
Ja.
müssen wir hinkommen.
Das heißt, die können sich auch noch daran beteiligen. Das heißt, ihr seid nicht einfach Investor, sondern ihr sagt, okay, wer will, kann auch noch irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro hier mit investieren und hat dann da eine Dividende drauf.
So ist es, genau. Also wir
Cool.
geben verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Man kann Genossenschaftsmitglied werden. Man kann uns Dachrang-Darlehen geben, die wir entsprechend verzinsen, wo man sich auch projektbezogen über 10 Jahre an einer Anlage beteiligen kann. Weil wir haben auch im Mieterstrombereich ganz viele Menschen, die sagen, na warum soll ich denn jetzt mein Dach jemand anderem geben? Also dann kommt hier irgend so ein Investor und am besten bist du hier noch irgendwie so ein Konzern aus dem Ausland und du willst hier mein Dach und damit Geld verdienen und dann kümmerst du dich nicht mehr drum. So, nee, wir sind eine Genossenschaft, wir sind regional, wir machen Projekte da, wo wir wohnen und arbeiten und unsere Partner haben. Das heißt, wir sind vor Ort, wir sind ansprechbar, wir sind Menschen. Wenn man bei uns anruft, bekommt man einen Menschen und kein Callcenter oder keine KI. Und wir setzen Projekte gemeinsam um. Das heißt, die Menschen können Miteigentümer ihrer Solaranlage werden. Sie können eben auch über entweder eine Kurzzeitfinanzierung oder eine Langzeitfinanzierung mitmachen, können dann entsprechend auch ihre Rendite daraus erwirtschaften. sind aber trotzdem eben nicht abhängig von diesem Querschläger, den man jedes Mal in dieser blöden WEG-Versammlung hat, der das alles nicht will und alles blockiert. Weil ich
Okay.
kann selbstbestimmt das mit voranbringen und gestalten. Und das ist eigentlich der Vorteil, weswegen wir uns auch für eine Genossenschaft entschieden haben.
Ja, sehr gut. Total cool. Ich muss einmal nachfragen, Anna, weil ich die Frage, glaube ich, eben nicht richtig gestellt habe. Worauf ich hinaus wollte, ist zum Beispiel die Wintermonate. Wenn da kommt ja wenig Solarstrom runter. Da sind wahrscheinlich zwischen November und Februar, keine Ahnung, solarer Deckungsanteil unter 10%, würde ich mal behaupten. Ist bei mir zumindest so. Und ich
So ist
gebe
es.
mir immer schon Mühe, dass das möglichst hoch ist. Und da habe ich jetzt die Idee, weil ich tatsächlich im Augenblick Tipperkunde bin, praktisch nicht einen allgemeinen Strompreis habe, irgendwie, keine Ahnung, 30 Cent oder was, sondern ich sehe, jeden Tag geht es hoch und runter. Und es geht heute viel mehr hoch und runter, als vor 10 Jahren es noch der Fall war, was wir damals auch vorhergesagt haben, was ich eigentlich damals schon erwartet hätte. Und meine Idee ist, ihr habt ja die Batterien da rumstehen. Die sind im Winter ja auch im Einsatz, werden aber nie ganz voll. Also würde ich mal davon ausgehen, dass sie es nie tun. Und da ist halt meine Frage, ob ihr nicht eine zusätzliche Dienstleistung machen könnt und sagen könnt, okay, guck mal, die Batterie ist eh zu 80% leer. Ich mache hier den flexiblen Stromtarif für die Netzreststrommenge, was auch immer, und hau immer in den 2 Stunden, wo es besonders billig ist, die Speicher voll und dann leben alle aus dem Speicher die anderen 22 Stunden. Ist das schon was bei euch durchgezappelt ist durch den Kopf oder sagt ihr, nee, das ist viel zu kompliziert?
Nee, durch den Kopf zappelt das ganz, ganz viel. Wir haben
Gut.
ganz viele Diskussionen darüber und in die Richtung wird es gehen. Also wenn alle über Flexibilitäten im Strommarkt reden und Netzausbau ist so teuer und wir müssen den Netzausbau eigentlich reduzieren, dann ist das genau der Weg, weil wir schaffen vor Ort, dort wo Verbrauch ist, schaffen wir nicht nur Erzeugung, sondern eben auch Abnehmer, die das ermöglichen, dann den Strom eben nicht von Nord nach Süd zu transportieren, sondern nur in die nächste Kommune in den Speicher. Genau, das schwebt ganz doll durch unseren Kopf. Da spielt natürlich eine ganz große Rolle spielt die Regulatorik. Also so wie du das gerade beschrieben hast, wenn der Speicher im Winter leer ist, wenn wir den aus dem Netz laden, dann ist das ja kein Solarstrom. Wenn wir diesen Strom dann aus dem Speicher aber als Solarstrom an unsere Kundinnen und Kunden als Mieterstrom verkaufen, bekommen wir möglicherweise noch einen Mieterstromzuschlag vom Staat. Das funktioniert ja eigentlich nicht. Das soll auch nicht so funktionieren. Also, da gibt es noch ganz, ganz viele regulatorische und dann eben entsprechend auch technische ich will noch nicht mal Hürden sagen, sondern einfach Fragen. Da arbeiten wir aber mit unseren Partnern zusammen. Wir haben eine gute Partnerschaft mit E3DC zum Beispiel, wo wir auch diese Fragen diskutieren und wo wir auch Lösungen entwickeln. Und das ist eigentlich der Vorteil, den wir haben. Wir sind ein relativ kleines Team mit einem sehr großen Netzwerk. Und jeder und jede dieser im Netzwerk hat seine oder ihre Vorteile und auch Kompetenzen. Und deshalb müssen wir als Ben das nicht alles selber machen. Wir müssen nicht 50 Leute einstellen, um möglichst viele Leute damit zu beschäftigen, diese Lösungen zu entwickeln, sondern wir machen das im Netzwerk mit den Partnern, deren Kerngeschäft das ist und profitieren dann beide. Und auch da wieder, ne, Energie gemeinsam ist eigentlich das Credo, weil wir damit niemanden etwas vom Kuchen wegnehmen, sondern eigentlich das fehlende Puzzlestück sind, was es ermöglicht, wirklich Projekte in die Umsetzung zu bringen. Und das ist ja unser Ziel. Also wir können lange darüber reden, was für technische Hürden und was für Probleme es noch bei der Energiewende gibt, aber wir haben genauso viele, mindestens genauso viele Lösungen. Und diese Lösungen müssen wir doch ausprobieren und umsetzen. Und dafür haben wir uns entschieden, eben als Genossenschaft, die dann auch vielleicht nicht die entsprechenden Dividendenerwartungen hat, wie es einem Stadtwerk ist, weil die Kommune, die Eigentümerin ist, sagt eben, ihr müsst am Ende das und das Ergebnis haben, sondern wir als Genossenschaft können da vielleicht auch anders agieren. Mieterstrom ist kein Riesen. Margenmarkt, da kann man jetzt nicht die Riesenmargen machen, aber man kann ganz, ganz viel ausprobieren und das ist das, was Spaß macht und wenn da viele Menschen mitmachen, dann haben wir, glaube ich, viele Menschen für die Energiewende begeistert.
Ja, bin ich völlig bei dir. Habt ihr auch Wallboxes bei euch, die ihr einschließt oder auch, ich sag mal, Wärmepumpen, die dann irgendwann damit integriert werden? Das heißt, das habt ihr auch schon auf dem Radar. Das heißt, es gibt auch dieses solare Überschussladen, das funktioniert auch, dass man sagt, okay, jetzt wird nicht mit 10 kW oder 11 kW reingeladen, sondern es werden jetzt genau, aber was ist, wenn drei auf einmal laden, dann kriegt jeder irgendwie 1,6, um die, was sind das, fünf zu verteilen oder?
Genau, erstmal wird alles, was gleichzeitig verbraucht wird, da wird der Solarstrom auch gleichmäßig verteilt. Also in dem Moment
Gut.
solidarisch. Genau, und wer die Verbraucher sind, ist erstmal irrelevant. Also das kann eine Wallbox sein, wo jemand sein E-Auto in der Tiefgarage lädt. Das haben wir auch tatsächlich immer häufiger, weil gerade in Mehrfamilienhäusern ist natürlich immer das Thema, wo lade ich mein E-Auto in so Wohnblöcken? Und die haben dann irgendwo so einen zentralen Parkplatz oder eine Tiefgarage. Und da ist natürlich das Thema Ladeinfrastruktur ein großes. Und gerade wenn die Dächer groß genug sind, dass man den Strom nicht nur in den Wohnungen nutzt, sondern eben auch in den E-Autos, macht das auf jeden Fall Sinn. Das Schöne ist auch, man kann es nachrüsten. Also wenn wir heute haben wir immer wieder die Frage, okay, wir haben noch keins, aber drei aus der WEG überlegen gerade, sich ein E-Auto zu kaufen und vielleicht nächstes Jahr kann man das dann noch nachrüsten. Das ist auch alles möglich. Das müssen wir halt bei der Planung der Größe der Solaranlage wissen. Und Wärmepumpe hast du auch schon angesprochen. Auch das haben wir. Eine Wärmepumpe kriegt dann einen eigenen Zähler und haben auch einen Wärmepumpentarif. Und dementsprechend wird das dann eben auch mit dem Solarstrom versorgt.
Cool, sehr gut. Wir kommen schon eigentlich zum Ende des Gesprächs, Anna. Ich habe noch ein Thema, was vielleicht auch die Zukunft angeht, und zwar die Frage der Finanzierbarkeit. Also wir sprechen in Deutschland häufig darüber, wie kriegen wir die Energiewende bezahlt. Da gibt es auch immer Studien, die sagen, oh, das kostet mindestens 2 Billionen Euro und sonst was. Die Studien kennst du auch. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, was das angeht. Jetzt mal auf euch bezogen, auf Ben. Seht ihr da Herausforderungen? Da sagt ihr, entgegen der Meinung bei vielen kommunalen Stadtwerken, sie wissen gar nicht, wie sie sich bezahlen müssen. Bei euch ist alles gut, weil im Zweifel die Bewohnerinnen und Bewohner auch gerne sich beteiligen und ihr habt eigentlich ein fliegendes Geschäftsmodell und kommt gar nicht hinterher, die ganzen Projekte umzusetzen.
Ja und nein, tatsächlich. Also die Nachfrage ist riesig groß, und es dauert aber tatsächlich einen Moment länger, den Menschen wirklich dann auch klarzumachen, das Geld fällt jetzt auch trotzdem nicht vom Himmel. Also wir sind zwar als Energiegenossenschaft Investor, aber wenn sich niemand bei uns beteiligt, dann können wir auch keine Projekte umsetzen. Und im Moment haben wir tatsächlich die Situation, wir könnten dreimal so viel Projekte wirklich umsetzen, als wir tatsächlich tun, wenn wir das notwendige Eigenkapital hätten.
Ah,
Also
okay.
die
Das.
Nachfrage nach Projekten ist eigentlich dreimal 1,5 und nicht 1,5 Megawatt. Und das ist für uns im Moment die große Frage. Wie begeistern wir Menschen in den Projekten ist das eine, das ist relativ einfach, sage ich jetzt mal. Also gerade bei den Eigentümerinnen und Eigentümern gibt es immer mal den einen oder anderen, der sagt, ja, da hab ich Interesse dran. Gerade im Bereich, wo die Menschen eher zur Miete wohnen, ist es schwierig, Kundinnen und Kunden auch dazu zu bringen, bei uns Genossenschaftsanteile zu zeichnen. Das sind eher Menschen, die sagen, okay, jetzt wechsle ich den Energieversorger zu Ben. Aber dass das eine Genossenschaft ist, spielt für mich keine große Rolle. Das sind Menschen in Mietswohnungen, die vielleicht auch nicht das notwendige Eigenkapital haben, um zu investieren. Das sind einfach verschiedene Gruppen von Menschen und die vielleicht auch nicht den Bezug zu dem Objekt haben. Das ist natürlich bei jemand anderem, der Eigentümer ist, der sagt, das ist eigentlich mein Dach, da möchte ich mich auch mit beteiligen, ist das was anderes. Wir haben aber auch viele Projekte, wo die Leute sagen, wir haben einfach das Geld nicht und wir möchten das aber trotzdem machen und deshalb möchten wir das mit euch als Energiegenossenschaft machen und da müssen wir natürlich gucken, dass wir Menschen, die nicht im direkten Umfeld sind, sondern einfach Bürgerinnen und Bürger, die eine Energiegenossenschaft wie Ben als Geldanlage sehen, dort auch investieren, damit mehr Menschen vom Mieterstrom profitieren können. Oder zum Beispiel in den ganzen städtischen Gebäuden. Und gerade in Hamburg gibt es eine Solarpflicht. Wir haben in Hamburg alleine 8 Projekte in der Größenordnung von 800 kW, die wir gerade umsetzen und entwickeln. Das sind Mieterstromprojekte, klassisch in Mehrfamilienhäusern, auch im Quartier zum Beispiel. Darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Aber eben auch auf städtischen Gebäuden. Das sind Projekte, wo wir natürlich Menschen aus der Stadt mobilisieren wollen. Mensch, beteiligt euch an der Energiewende, die hier in eurer Stadt passiert, weil dann könnt ihr auch davon profitieren, dann könnt ihr auch davon gewinnen, weil wir sind der Meinung, und das geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine eher größere politische Debatte, aber wir sind wirklich der Meinung, dass eine Transformation unseres Energiesystems nur dann erfolgreich sein kann, wenn die Menschen mitbestimmen, mitverdienen und mitmachen können. Weil was wir gerade erleben, ist nämlich ein Auseinanderdriften unserer Gesellschaft. Und wir brauchen eigentlich Projekte und Ideen und konkrete, in der Nachbarschaft oder in Stadtteilen, konkrete Projekte, wo Menschen sagen, dort stärken wir unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das macht unsere Demokratie eigentlich viel krisenfester. Und schafft dementsprechend auch Einnahmen, konkrete Einnahmen in dem Geldbeutel von Bürgerinnen und Bürgern, von Kommunen, von allen Menschen. Und deshalb ist ja die Frage, wer verdient an der Energiewende? Und wir wollen eben, dass alle mitverdienen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Und ja, die Schere geht wahrscheinlich deswegen auseinander, weil jetzt die meisten PV-Anlagen halt auf Dächern von Einfamilienhausbesitzern errichtet worden sind und die das Thema für sich erkannt haben, wahrscheinlich auch sogar überproportional gut daran verdienen und das andere häufig vergessen wird, ja. Vielleicht noch eine Frage, bevor wir zur finalen Frage kommen, Anna. Wenn du jetzt ich weiß nicht, liest du Zeitung, liest du irgendwie digital irgendwie, oder du hast mir im Vorgespräch gesagt, das Morning Briefing, oder nee, wie heißt das, wie ist dein
Lage der
Podcast?
Nation höre ich gerne
Lage der
als
Nation, genau.
Podcast, aber ich lese auch Zeitung, ja,
Genau.
genau.
Welche Presseschlagzeile würdest du gerne noch in diesem Jahr über die Energiewende lesen?
Ich hake gerade, welches Wort ich benutze, aber wahrscheinlich Menschen. Menschen machen Energiewende.
Okay.
Wirklich, also das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich glaube, dass wenn wir gerade auch im öffentlichen Diskurs viel stärker nach vorne stellen, dass die Menschen schon machen. Die Menschen haben schon Lösungen. Die Menschen, und damit meine ich absichtlich nicht die Konzerne, die Unternehmen, die KMUs, die wen auch immer, das sind alles wichtige Akteure. Aber wirklich, die Menschen vor Ort machen schon die Energiewende. Und was sie eigentlich brauchen, sind Rahmenbedingungen, die ihnen die Fesseln nehmen und mehr Menschen davon motivieren, auch wirklich mitzumachen und das als Geschäftsmöglichkeit sehen. Weil in dem Moment, wo wir unser Geld auf das setzen, rollt der Zug schneller. Und die Transformation ist sowieso im Gang. Die können wir sowieso nicht mehr aufhalten. Die Frage ist nur, schaffen wir es schnell genug, damit wir den Klimawandel stoppen? Schaffen wir es alle gemeinsam, damit wir möglichst alle dran verdienen und nicht nur wieder ein kleiner Teil, wie wir es in der Vergangenheit haben? Und macht es Spaß. Und ich glaube, das müssen wir auch wirklich viel mehr in den öffentlichen Diskurs bringen und Menschen als Beteiligungsmöglichkeit das wirklich auch anbieten.
Ja, bin ich voll bei dir. Stimmt. Anna, ganz am Schluss, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage hättest du dir selber gern noch gestellt? Was ist für dich noch offen, wo du sagst, Mann, die Frage hätte ich noch so gerne beantwortet?
Ui, das ist eine sehr schwere Frage. Welche Frage möchte ich noch selber beantworten? Ich möchte tatsächlich eine Einladung aussprechen. Und die Frage dazu fällt mir gerade nicht ein. Aber ich möchte wirklich eine Einladung aussprechen, alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt mitbekommen, bei der BEN mitzumachen, bei BEN zu investieren, weil wir haben ganz spannende Projekte, wirklich überall im Land, in der Kieler Region, an der Nordseeküste, in Hamburg haben wir sehr viele, auch gerade in Rendsburg, du sitzt in Rendsburg, haben wir gerade letzte Woche eine Anlage in Betrieb genommen.
Cool.
Also es gibt wahnsinnig viele spannende Projekte, wo wir Menschen brauchen, die Lust haben mitzumachen. Und deshalb möchte ich dann diese Einladung gerne an alle aussprechen.
Ja gut, aber wie viel Geld geht das? Wie gesagt, der Mindestanlage, keine Ahnung, 1000 Euro, 5000, was muss man da auf den Tisch legen, um da sinnvoll also mitmachen zu können? Schwieriges Wort.
Ja, also ein Geschäftsanteil, ein Genossenschaftsanteil sind 250 Euro. Also ab 250 Euro ist man dabei. Wenn man uns ein Nachrangdarlehen, ein Mitgliederdarlehen geben möchte, wo man dann entsprechend auch eine entsprechende Verzinsung bekommt, muss man mindestens vier Anteile haben, also mindestens 1000 Euro als Genossenschaftsanteile investiert haben. Und nach oben hin haben wir die Kappung bei 100.000 Euro Anlegekapital, weil wir sagen, wir wollen in die Breite, wir wollen den Menschen wirklich, wir wollen alle mitnehmen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, Einzelne zu bekommen, die da irgendwie eine Million auf den Tisch legen. Aber tatsächlich, um die Projekte umzusetzen, die wir gerade in der Pipeline haben, sind wir dabei, 2 Millionen Euro zusammenzubekommen. Und wie gesagt, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, wo alle mitmachen dürfen.
Super. Anna, ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es total interessant, dieses Thema Mieterstrom, was ich in meiner Vergangenheit als sehr qualvoll in Erinnerung hatte, so positiv in meinen Kopf reingeblasen zu bekommen. Ich bin total begeistert, Anna. Danke.
Danke dir für die Möglichkeit.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.